Guten Morgen zusammen. Seid nochmals ganz herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Und ihr seht den Titel meiner Predigt von heute, Dein Wille geschehe. Ich habe gesehen, dass ich vor 5 Jahren eine Predigt gehalten habe, genau zum gleichen Thema. Ich habe die dann mal angeschaut jetzt, aber die ist völlig anders. Und bin auch with all due respect, wie der Engländer sagt, bin ich auch nicht ganz sicher, ob ihr euch noch an jedes Detail dieser Predigt vor 5 Jahren erinnert hätten. Aber sie ist wirklich eine Art ganz anderen Fokus heute. Seid ganz herzlich willkommen. Und dein Wille geschehe. Damit geht es um Gottes Willen. Und das ist auch das, was viele Menschen sagen, wenn sie in plötzlich in komische Situationen kommen, wenn sie überrascht werden, aber ohne sich dabei wahrscheinlich zu überlegen, was sie da eigentlich sagen und wie denn dieser Wille des Allmächtigen eigentlich überhaupt irgendwie aussehen könnte. Aber genau mit dem wollen wir uns heute beschäftigen, unter anderem. Und bevor wir nun einsteigen, möchte ich beten. Ja, himmlischer Vater, danke, dass wir hier versammelt sein dürfen. Herr, danke, dass auch Doris kommen konnte. Jetzt sei du gerade mit dir. Und ja, danke, dass du mitten unter uns bist, Herr. Und danke, dass du uns unsere Ohren und aber auch vor allem unsere Herzen öffnest für das, was du uns sagen möchtest, Herr. Bitte nimm mich an deiner Hand, Herr, und hilf mir, in meiner Schwachheit, du hast gesagt, in unserer Schwachheit bist du stark, Herr. Und du hast auch gesagt, dass zu deinen Jüngern, dass sie ohne dich nichts machen können. Und das gilt ja auch für uns und auch für mich. Aber mit dir ist eben nichts unmöglich, Herr. Und danke, dass du bei uns bist, Herr. Ich lobe und preise deinen Namen. Amen. Ja, bei den Worten dein Wille geschehe, denken wohl die meisten unweigerlich an das Vater unser. Und das hat natürlich auch seine Richtigkeit. Aber einige denken vielleicht auch an das Gebet, das Jesus nach dem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern und vor seiner Gefangennahme zu seinem Vater gesprochen hat. Und ich möchte das lesen, und zwar ist das Matthäus 26, die Verse 36 bis 42. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die 2 Söhne des Zebedäus mit sich, also Johannes und Jakobus. Und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Er ahnte damals, dass sein Leben in größter Gefahr ist. Ja, er ahnte es nicht nur, er wusste es, dass er in den Tod gehen würde. Und entsprechend überfiel ihn Todesangst. In seiner Bedrängnis flehte er seinen Vater an, ihn vor dem Schlimmsten zu verschonen. Dann aber fallen eben jene Worte, welche an die dritte Bitte des Vater unseres erinnern. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich gebe sehr ungern zu, dass ich mit dieser Bitte große Probleme hatte und teilweise, aber nicht mehr oft, immer noch habe. Denn sie bedeuten nichts weniger, als dass ich meinen Willen, dem Willen Gottes, bedingungslos unterordne. Die meisten von euch kennen mich ja einigermaßen und ich würde mal sagen, ich bin überhaupt nicht jemand, der seinen eigenen Willen überall mit aller Kraft durchsetzen möchte. Trotzdem mag ich es, wenn ich das Lenkrad, das Steuer selbst in der Hand halten kann, selbst wenn es letztendlich nur eine Illusion ist, etwa so wie die Spielzeuglenkräder, die man Kindern gibt, wo sie dann da steuern können und hupen und blinken, aber in Wirklichkeit passiert natürlich nichts, ist völlig wirkungslos. Aber warum tun sich viele Menschen so schwer mit dieser Bitte? Ich habe schon festgestellt, dass ich nicht der Einzige bin. Ja, weil sie vielleicht den Eindruck haben, dass Gottes Wille nicht ihr Heil will. Gerade die Verse aus dem Matthäus-Evangelium, die ich gerade gelesen habe, scheinen diesen Furcht doch zumindest vordergründig oder vermeintlich zu bestätigen. Der Wille Gottes bedeutet ja letztendlich nichts anderes als den Tod deines eigenen Sohnes. Daher können manche diese Worte nur mit Mühe aussprechen, vielleicht auch als Angst, dass ihnen ebenfalls etwas Schlimmes widerfahren könnte, vor allem wenn sie schon schmerzliche Erfahrungen in ihrem Leben machen mussten. Oder eben auch nur wie ich, weil wir uns vor dem vermeintlichen Kontrollverlust fürchten. Doch wenn wir es wagen, diese Worte trotz all dieser Gedanken ganz bewusst, nicht mechanisch, ganz bewusst auszusprechen, erahnen wir, dass es Gottes Willen trotz allem gut mit uns meint, auch wenn er nicht immer mit unseren Vorstellungen quasi ja, übereinstimmt oder unseren Vorstellungen entspricht, dann führt uns diese Bitte in ein tiefes Vertrauen und in eine innere Freiheit. Und wenn wir im Vater unser auch, oder auch sonst eben beten, dein Wille geschehe, so ist das Vertrauen, genauer das Gottvertrauen, eine absolut unabdingbare Bedingung. Wenn wir dieses Gottvertrauen haben, dann haben wir auch keine so komischen, unterschwelligen Gedanken mehr, dass sein Wille mir irgendwo oder irgendwie in die Quere kommen oder mir gar schaden könnte. Und weil das Gottvertrauen so wichtig ist, gerade im Zusammenhang mit dein Wille geschehe, möchte ich nun auch noch darüber reden. Viele Menschen setzen ja in der Welt ihr Vertrauen auf alles Mögliche und vielleicht auch Unmögliche, auf die eigene Klugheit, das gut gefüllte Bankkonto, das Glück, das einem ja schon nicht verlassen wird, auf Versicherungen, auf Ärzte, Krankenhäuser. Und diese Aufzählung ließe sich ja noch beliebig fortsetzen. Und wir Christen, wenn wir ehrlich sind, verlassen auch wir uns teilweise zumindest auf solche Dinge. Wir haben in den letzten Jahrzehnten gerade in der Schweiz sehr gut gelebt. Die meisten Menschen sind zumeist gut durchgekommen. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das Gefühl hat und sich die Frage stellt, könnte es sein, dass diese Zeiten langsam zu Ende gehen. Vieles, was wir bisher als selbstverständlich angenommen haben, bricht langsam weg. Die wirtschaftliche Stabilität, Frieden, Geldwert, der gesellschaftliche Zusammenhalt, das Gesundheitssystem, Stromversorgung und auch die Religions- oder Glaubensfreiheit. Plötzlich ist nichts mehr davon sicher. In der Schweiz ist das noch nicht so offensichtlich wie in anderen uns aber naheliegenden Ländern. Ich rede ja nicht von Ländern wie Venezuela oder Pakistan oder Afghanistan. Ich rede von Ländern, die uns sehr nahe liegen. Ich glaube auch, dass man kein Prophet sein muss, um zu sehen und zu verstehen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht besser wird. Jesus hat für die letzte Zeit Wehen angekündigt. Und Wehen haben die Eigenschaft, und ich spreche da jetzt nur vom Zuschauen und nicht vom Selbsterleben, die haben die Eigenschaft, dass sie zum Ende hin in immer kürzeren Abständen und dabei kommen und dabei noch heftiger werden. Der Hebräerbrief kündigt an, dass alles erschüttert wird, bis am Ende nur noch das unerschütterliche Reich Gottes übrig bleiben wird. Ich lese aus Hebräer 12, die Verse 26 bis 28. Seine Stimme erschüttert damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht: Noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin, auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Ohne jetzt auf eine Endzeitdiskussion oder eine Endzeitdiskussion führen zu wollen, sollten wir aber trotzdem nicht überrascht sein, wenn die Serie von Krisen weitergeht und sich noch verschärfen wird. Und auch das sehen wir, oder sehe ich zumindest, viele Menschen scheinen mit diesen Entwicklungen immer schlechter umgehen zu können, sie immer schlechter verarbeiten zu können. Die Zuversicht schwindet. Manche Menschen werden passiv, antriebslos, fatalistisch oder sogar zynisch. Oder andere flüchten sich in aktivistischen Widerstandskampf und zerstören damit, so wie damals die Zeloten, erst recht den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Andere wollen mangels Zukunft keine Kinder mehr bekommen und zerstören damit auch erst recht die Zukunft. Auch wir Christen sind davon nicht völlig verschont. Angesichts dessen stellt sich uns die Frage, wie können wir in diesen Lebensstil des völligen Gottvertrauens hineinfinden? Die Psalmen sind für vieles eine richtige Fundgrube und auch dafür. Viele der Psalmen stammen ja aus der Feder von David, einem absoluten Vorbild, was das Gottvertrauen anbelangt. Und der Psalm 20,8 verdeutlicht dabei den Unterschied zwischen der Sicht der Welt und der Gläubigen. Jene, also quasi die Welt, oder? Die Feinde hier. Jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse. wir aber des Namens des Herrn, unseres Gottes. David hat dieses Gottvertrauen, das er in den Psalmen besungen hat, tatsächlich auch gelebt. Und wenn ich auf meine alltäglichen Entscheidungen schaue, dann werde ich beschämt, wie schwach mein Gottvertrauen im Grunde der Dinge eigentlich immer noch ist, vor allem im Vergleich jetzt zu David. Es ist genau dieses Gottvertrauen, das ich und wahrscheinlich auch sonst viele Christen ganz neu lernen, trainieren dürfen. Ab wie im Training, im Sport, macht man es eben nicht nur einmal, sondern da ist auch die Regelmäßigkeit eben ausschlaggebend. Also machen wir uns noch vermehrt zur Gewohnheit, unsere Pläne, unsere Aktivitäten, aber auch unsere Befürchtungen oder unsere Ängste immer wieder im Gebet in Gottes Hände zu legen. Auch vermeintlich unwichtige Sachen. Im Psalm 127,1 sagt nicht David, sondern diesmal Salomo, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Bevor ich angefangen habe, an dieser Predigt zu arbeiten, habe ich auch genau das gebetet. Ich versuche mir immer wieder diese Wahrheit immer von Neuem vor Augen zu halten. Auch Psalm 90,17, lass das Werk unserer Hände gelingen. Das klingt ganz banal, aber es ändert tatsächlich die ganze Art und Weise, wie wir an die Herausforderungen, die uns das Leben bringt, herangehen. Ein weiterer Punkt ist die Dankbarkeit. Unser Gottvertrauen steht und fällt mit der Dankbarkeit für Gottes Hilfe in all den großen und kleinen Dingen des Lebens, die bereits hinter uns liegen und wofür wir ihm eben danken können. Auch diesbezüglich ist David ein Vorbild. Nach geschlagener Schlacht ermahnt er sein Volk im Psalm 124. Und da lese ich den ganzen, ist allerdings nur 8 Verse. Wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, so sage Israel, wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, als die Menschen gegen uns auftraten, so hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Dann hätten die Wasser uns überflutet, ein Strom wäre über unsere Seele gegangen. Dann hätten die wild wogenden Wasser unsere Seele überflutet. Gepriesen sei der Herr, der uns in ihren Zähnen nicht zur Beute gab. Unsere Seele ist entflohen wie ein Vogel aus der Schlinge des Vogelstellers. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind entkommen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wichtig ist, wie gesagt, das Gottvertrauen zu trainieren, bevor es richtig ernst wird. Zwar ist es nie richtig zu spät, sein Vertrauen auf Gott zu setzen, aber wenn eine Herausforderung oder gar eine Krise erst einmal da sind, dann ist es viel leichter, wenn wir vorher schon geübt haben. Aber letztlich sind die Krisen auch eine Chance für uns Christen. Denn je dunkler es draußen wird, desto stärker können wir Christen dadurch auffallen, dass wir eine völlig andere, ganz unerschütterliche Hoffnung haben, weil der Gott, auf den wir hoffen, nun einmal nicht erschüttert werden kann, wie wir gesehen haben. Und weil selbst der Tod für uns ja nur eine Durchgangsstation ist zur Herrlichkeit. Paulus spricht in Philipper 4,7 auch von einem Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Aber kommen wir nun zurück zum eigentlichen Thema. Wenn wir beten, dein Wille geschehe, so stellt sich ja unweigerlich die Frage, was denn Gottes Willen eigentlich sei oder ist. Für mich die kürzeste und schönste Beschreibung seines Willens finden wir in Buch Micha im Kapitel 6 im Vers 8. Ich habe diese Stelle, glaube ich, schon mehr als einmal in einer Predigt eingebaut, aber sie ist halt wirklich wunderbar. Micha schreibt dort: Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Wir sollen gerecht und fair gegenüber anderen sein. Behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Dann sollen wir Liebe üben. Das heißt unter anderem nicht seinen eigenen Vorteil suchen, sondern das tun, was im Sinne von Jesus für einen Menschen am besten ist. Und unser ganzes Leben soll davon geprägt sein. Es soll eine Lebenseinstellung sein. Auch das ist eine Übungssache. Das gilt überall für unseren Alltag, zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Schule oder sonst überall. Und das gilt natürlich auch im Miteinander in der Gemeinde. Auch dort soll das spürbar sein. Jesus sagt in Johannes 15,12: Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Schließlich sollen wir vor Gott demütig sein, das heißt, uns Gott unterordnen, auf ihn hören und tun, was er sagt. Sein Wort gilt. Und demütig vor Gott sein heißt, aber auch Gottes Hilfe anzunehmen und anzuerkennen, dass wir sie brauchen, jeden Tag. Jesus hat, so wie ich vorher gebetet habe, zu seinen Jüngern gesagt, dass sie ohne ihn nichts machen können. Nicht ein wenig, sondern nichts. Und das gilt eben umso mehr ja auch für uns, aber mit ihm ist eben nichts unmöglich. Natürlich ist das nur ein Teil des Willens Gottes, nämlich was für eine Einstellung, was für ein Verhalten er von uns erwartet. Aber in Epheser 1, in den Versen 5 bis 12, beschreibt Paulus noch einen ganz anderen und wundervollen Aspekt seines Willens. Wir lesen dort: Er hat uns vorbestimmt, vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die zuvor auf den Christus gehofft haben. Gott hat uns zur Sohnschaft vorherbestimmt. Wir leben als Kinder Gottes. Bevor Paulus uns im Epheserbrief dann im folgenden Verlauf des Briefes zeigt, wie diese Kinder Gottes ihren Alltag gestalten sollen, führt er uns sehr eindrücklich vor Augen, dass wir eben Wunschkinder Gottes sind. Das war und ist nicht nur der Wille Gottes, sondern er handelte nach dem Wohlgefallen seines Willens, wie es im Vers 5 steht. Diese Formulierung zeigt die Freude, mit der Gott seinen Willen ausführte. Obwohl Gott ja schon wusste, dass seine Geschöpfe sich von ihm abwenden werden, so hat er auch einen Plan, um sie, uns, für sich zurückzugewinnen. Schon bevor der Grund der Welt gelegt war, hat sich Gott unserer angenommen. Manche meinen allerdings, wenn sie die Worte des Paulus hören, dass Gott dabei nur an die Menschen gedacht hatten, die bereits als Christen leben oder beziehungsweise schon gelebt haben. Doch Gottes Liebe umfasst eben alle Menschen. So schreibt Paulus auch an Timotheus, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gott selbst lässt durch den Propheten Hesekiel fragen, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen? Spricht Gott der Herr und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Gott will, dass wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Eigentlich fehlen mir die Worte, um auszudrücken, wie wunderbar und unglaublich dieser Plan Gottes eigentlich ist. Ich habe vorhin gesagt, dass Gott einen Plan hat, um die Geschöpfe, die sich von ihm abgewendet haben, wieder zurückzugewinnen. Und damit sind wir wieder bei dem eingangs besprochenen Gebet von Jesus im Garten Gethsemane und was danach folgte. Er wusste, dass seine Feinde ihn suchten. Judas hatte seinen Aufenthaltsort ja schon verraten. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis die Verfolger erscheinen würden. Das wäre ein leichtes gewesen, für ihn zu fliehen. Und jeder hätte das verstanden. Und er wusste genau, dass sie ihn kreuzigen wollten. Doch auch in dieser Situation lebte er nach Gottes Willen. Er wusste, es war Gottes Wille, dass er für die Sünden aller Menschen am Kreuz sterben sollte. Denn nur so konnte Gottes großes Ziel, eine verlorene Menschheit zu retten, verwirklicht werden. Daher war für ihn klar, dein Wille geschehe. Der Wille von Jesus Wille stand im Einklang mit jedem seines Vaters. Denn Gottes Wille ist auf das Heil der Menschen ausgerichtet. Er will Menschen retten. Und das hatte auch Jesus vor Augen, als er dort in diesem Garten mit dem Tod am Kreuz konfrontiert wurde. Er hatte uns Menschen vor Augen, die ohne für ihn immer verloren wären. Auch wir alle hier drin. Gottes Wille ist unser Heil. Er dient uns immer zum Besten. Deshalb sollte es auch mir doch leicht fallen, von ganzem Herzen zu beten. Dein Wille geschehe. Amen. Seid gesegnet.